Dieser Podcast wird präsentiert von Ochiruse. Live the African Dream. Krieghoff.
Ah, jetzt fährst du nach Österreich rein und dann hast du eine ähnliche Landschaft, auch von der Topografie vielleicht, aber das sind so diese unendlichen Weiten, diese Stille, die da nachher draußen ist. Das sind, ich weiß gar nicht, über 360.000 Hektar, wo ich da war. Das ist, das keine Ahnung. Selbst war noch gar nie, in keine 40% von seinem Revier war noch gar nie und hat das schon über 30 Jahre. Also das ist irgendwie so, so teilweise, wenn man das selber nicht kennt, ist das so absolut surreal.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom FSW Podcast. Mein heutiger Gast, Maximilian Scherle von Krieghoff. Herzlich willkommen in Hannover bei uns im Studio.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Was ist das für ein Zufall? Zwei Maxe in einem Podcast.
Ja, M&M. So
sieht es aus. Erzähl mal bitte erstmal, glaube ich, so ein bisschen was über dich. Du bist ja selber Jäger. Wie lange hast du einen Jagdschein schon? Und was ist so deine Passion beim Jagen? Woran hast du Spaß?
Okay, also den Jagdschein habe ich seit, das dürften jetzt 14 Jahren sein. Mhm. Und über die Geschichte bin ich logischerweise dann auch zu Krieghoff gekommen. Passion bei der Jagd ist immer eigentlich gegenüber allem. Für mich ist immer grundsätzlich wichtig, dass das Umfeld stimmt. Mhm. Also die Leute, die dabei sind, das macht für mich eigentlich das Thema Jagd aus. Und so einen richtigen Favorite weiß ich gar nicht, ob ich da tatsächlich einen habe. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn wir auf Deutschland gehen, würde ich sagen, ist tatsächlich, hat mich die Jagd auf Schwarzwild, hat mich schon immer ein bisschen gepackt. Das typische Schwarzwildfieber, ja, sage ich mal. Und im Thema Ausland würde ich sagen, hat mich Kanada ziemlich gepackt.
Okay. Ja, man hört bei den meisten Leuten eigentlich immer so eher, sage ich jetzt sagen, so das osteuropäische Ausland und dann bei den meisten dann wahrscheinlich noch Afrika. Aber Kanada ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Erzähl ein bisschen was dazu.
Ja, also ich sag mal, an sich selber ist es, glaube ich, ich war schon in Afrika, Südafrika, Namibia, auch wunderschön. Vielleicht ist ja, keine Ahnung, ist vielleicht so auch von jedem eine Eigenheit. Mir gefällt es einfach von der Landschaft her, gefällt es mir in Kanada gefühlt besser, muss ich sagen. Und ja, ich bin da ursprünglich auch durch Krieghoff hingekommen. Mhm. Habe damals dann über die Vereinigung GOABC, habe ich den Michael Schneider kennengelernt. Und daraus hat sich eigentlich mittlerweile eine gute Freundschaft entwickelt. Und war jetzt auch schon mehrmals drüben in Kanada. Hab dann auch mal meinen Vater, der nicht jagt, mitgenommen. Und da ist irgendwie das für mich persönlich alles so ursprünglich ganz einfach, ohne viel Schnickschnack, kein Pool, keine schöne Dusche, sondern einfach nur Jagd. Blockhütte, Feuer, Essen, Fischen, Jagen, Holz machen, so. Ja, so ein bisschen. So, kennst du das von früher, wenn du so als Kind draußen warst?
Ja.
So ungefähr fühlt sich das an. Du bist da drüben und kannst auch in einem Tipi schlafen, wenn du möchtest. Oder das ist so wie früher. So Zeltlager und einfach draußen in der Natur den ganzen Tag.
Hört sich, ich sag mal so, hört sich sehr romantisch auch auf jeden Fall auch an. So jagdromantisch ist es, ne? Das ist
auf jeden Fall.
Das ist, ja, so wie, ich würde mal sagen, so wie Jagd doch sein sollte dann im Endeffekt, wenn man eine Reise macht. Ja.
Ja, gut, aber so wie wir gerade gesagt haben, da stellt sich auch jeder was anderes vor. Aber für mich ist das so dieses ganz ursprüngliche, das ganz wirklich das Einfache. Und ich finde das, also das macht es zumindest für mich da aus, auf jeden Fall.
Für mich wäre es ein Problem, weil es auch mal sehr kalt werden kann und dass ich bin immer so ein bisschen frostscheu, sagen wir es mal so.
Ja, gut. Muss zur richtigen Jahreszeit drüber. Da Frühling wär's dann eher. Da ist dann Schwarzbärenjagd, da ist es dann auch angenehm. Da hat es dann auch tagsüber so über so 20 bis 25 Grad. Da ist es dann, und da hat es auch noch keine Moskitos, also keine Mücken.
Ja, okay, das ist der nächste Punkt, ja.
Nee, das geht. Also ich war schon ein paar Mal drüben, das ist dann so gerade so die Kippe.
Aber ich muss sagen, für mich, das wäre jetzt auch mal ein bisschen neu für die Zuschauer, hier ein neuer Einblick, Man kann alles mit mir machen, ja. Es gibt nur ein einziges Bedürfnis, was ich haben muss, und das ist, dass ich Wasser habe, um mich zu duschen. Es geht mir jetzt, ich würde auch in einen Bach gehen, das ist aber irgendwo jetzt, weiß ich nicht, eine Woche lang in so einem Banjo irgendwo zu sitzen, in so einer Dampfsauna, das geht nicht. Also das könnte ich mit, also das könnte ich auch selbst mit mir nicht machen. Also ja. Das ist das Einzige, was ich brauche.
Ja, nee, das ist, also das gibt's da natürlich auch, ist ja. Aber ist halt deutlich einfacher. Das ist dann schon so eine Duschkabine,
ja.
Und dann ist halt ein großer Eimer wird hochgezogen und dann holst du, also wirklich aus einer Quelle wird dann das Wasser geholt und dann machst du das am Feuer warm und mixt du das dann so zusammen, bis die Temperatur passt und dann kannst du da auch, wenn du möchtest, jeden Tag duschen. Das ist überhaupt gar kein Thema und es gibt ja dann diese Blockhütten oder diese Hütten an sich selber, diese Cabins, wo du dann auch eine Matratze drin hast. Also das ist jetzt nicht so, dass du da auf dem Boden pennen musst, aber trotzdem, sag ich mal, wirklich recht simpel, recht einfach gemacht.
Ist das in Kanada tatsächlich auch so, dass man in manche Gebiete auch erst, wenn man zum Beispiel mit dem Helikopter reingeflogen ist, erst einen Tag später jagen darf, weil man die Elche oder Bären ja mit dem Helikopter schon gesehen hat? Das hatte ich nochmal irgendwo in einem Film gesehen, dass man da praktisch eine Jagdsperre hat.
Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob das, ich kann mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß nicht, ob das gebietsabhängig ist. Ich weiß nur jetzt da in BC ist es so, dass du zum Beispiel während der Jagdsaison darfst du gar nicht mit dem Helikopter reinfliegen, sondern okay. Nur mit dem Flugzeug, also entweder Wasserflugzeug oder dieses normale Buschflugzeug. Und bin mir jetzt auch nicht sicher, ob du da dann erst nach einer gewissen Zeit jagen darfst. Aber zumindest Helikopter ist das schon mal in der Jagdzeit dann komplett verboten.
Ja, okay, alles klar.
Das auf jeden Fall. Und je nachdem gibt es natürlich dann auch die Gebiete, wo du mit dem Auto reinfahren kannst, weil da natürlich die Holzwirtschaft ist da ja ein sehr großes Thema,
ja.
Wo du dann über diese Fahrwege dann in die Reviere gelangst oder dann, je nachdem, wenn es dann in die Naturschutzgebiete reingeht.
Ja, die Landschaft ist einfach unglaublich da, ne?
Ja, das ist irgendwie, könnte man jetzt sagen, ja, jetzt fährst du nach Österreich rein. Und dann hast du eine ähnliche Landschaft, auch von der Topografie vielleicht, aber das sind so diese unendlichen Weiten, diese Stille, die da nachher draußen ist. Das sind, ich weiß gar nicht, über 360.000 Hektar, wo ich da war. Das ist das, keine Ahnung. Selbst war noch gar nie in keine 40% von seinem Revier war noch gar nie und hat das schon über 30 Jahre. Also das ist irgendwie so teilweise, wenn man das selber nicht kennt, ist das so absolut surreal, wenn man das dann so sieht und auch hört und ein bisschen so von den Erzählungen.
Was für eine Waffe hattest du dabei?
Ich selber habe tatsächlich da gar keine dabei gehabt, weil Michael jetzt tatsächlich selber die Krieghoff Sembrio hat und da hatte ich dann, also war selber drüben, aber habe dann schlussendlich gar nicht mit der gejagt, sondern war tatsächlich, für mich ist da auch so der Anspruch, ja, ich habe es lieber ein bisschen schwieriger, sage ich einfach mal, ich möchte ran an das Wild, also für mich ist dann eher so die Jagd, das Wild überlisten, also lieber funktioniert es 20 Mal nicht, aber es war einfach, oder macht es für mich deutlich interessanter. Und dann bin ich rübergekommen, dann haben wir so gesprochen und da ist tatsächlich das Thema Muscle Loader, also mit dem Schwarzpulver,
okay,
ist da tatsächlich noch da ein präsentes Thema. Und dann hat er mir das so gezeigt und dann fand ich das so interessant. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst doch mit der jagen. Und dann habe ich so gedacht, so, ja, okay, aber hast du noch nie gemacht. Und dann hat er gesagt, kein Problem, wir nehmen das mit raus und dann kannst du trainieren. Und wenn ich sehe, dass das gut funktioniert, dann können wir damit auf Schwarzbärjagd gehen. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann, ja, und dann also alles erklären lassen und dann bin ich raus und haben da, wo ich 3 Tage, jeden Tag so ein bisschen dann trainiert und das ist ja fast komplett anderes. Also so gefühlt musst du eigentlich das Schießen komplett wieder neu anfangen, weil ja durch die Vorladung gibt es ja diese Verpuffung.
Ja.
Und dann ziehst du eigentlich gar nichts. Also das ist der Wahnsinn. Und dann auch die Hitze im Gesicht und also komplettes Neuland gewesen. Und war dann tatsächlich so, da hatte ich dann auch meinen Dad mit dabei und es war mega. Und hab da dann meinen Schwarzbär auf 35 Schritt, 40 Schritt, hatte ich dann Schwarzbären erlegt. Ja, das war mega. Also das war ein mega Erlebnis.
Hört sich auf jeden Fall richtig geil an.
Ja.
Wir hatten gerade, ich spreche das mal an, wir hatten gerade einen Kommentar bei uns bekommen auf das letzte, oder auf eins der YouTube-Videos, wo es auch tatsächlich um eine Waffe von euch ging, warum man das mit Kim und Korn macht und das doch viel, viel schlechter ist und dass man doch dadurch auch schlechter schießt und die Chance auf eine Nachsuche höher ist und warum man sich das absichtlich das schlechter macht und mit der Zeit zurückgeht und nicht mit Präzisionswaffen schießt. Ich finde, dass man, wie du das gerade gesagt hast, 20 über 20 mal keine Chance und dann einmal klappt es, aber man muss ja nicht schießen, wenn es nicht passt. Also das ist ja glaube ich auch so die Sache. Man versucht ja auf die Distanz oder man versucht ja dann gar nicht auf 100 Meter da irgendeinen Trickschuss mit dem Ganzen zu machen, sondern man schießt halt, wenn man sich sicher ist. Und ich glaube, das ist die Sache, die das dann am Ende des Tages ausmacht.
Ja, ich denke, das ist auch das Appell, was jeder an sich selber stellen sollte.
Ja.
Ganz vom Grundsatz. Und ich war wieder drüben und war auch auf Jagd und hatte keinen Jagderfolg. Und dann sagt natürlich, werden viele sagen, ja, spinnst du, jetzt fliegst du da nach Kanada und was weiß ich und da muss doch. Und das, nein, es muss gar nichts. Das ist ja, sonst hätte die Jagd doch auch überhaupt gar keinen Reiz mehr. Ja, wenn du ständig weißt, ja, das ist ja immer, ist ja auch so immer dieses Fehldenken von vielen Leuten, die immer denken, wenn sie eine Jagd buchen, dass sie dann automatisch den Erfolg mitbuchen. Das ist ja, dieser Irrglaube ist ja auch bei vielen mit drin. Was ja gar nicht so ist. Also.
Ja, ich glaube, das kommt aber immer darauf an, wo du gerade unterwegs bist. Ne? Es gibt auch zum Beispiel Yachten, wie du gerade sagst, in Afrika, wo dann auch vielleicht wirklich kein Erfolg ist. Aber ich sag so, bei den meisten Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel in Afrika jagen gehst, wirst du schon irgendwo an ein Bildstück rankommen. Was aber zum Beispiel auch eine interessante Sache ist, das ist vielleicht auch mal ein ganz gutes Thema, das anzusprechen, ist, dass wenn man in Afrika oder auch in anderen Ländern, ich sag mal, du versuchst jetzt einen Elefanten zu bejagen und du kommst tatsächlich am ersten Tag an den Elefanten dran, dass du dann nicht sagst, nee, das war jetzt zu einfach, den schieße ich jetzt nicht, weil bei den meisten Berufsjägern haben die dann ja eigentlich ihr Soll erfüllt, die haben dich an den Elefanten reingebracht und dann ist es nämlich auch zu bezahlen. Das wissen manche auch nicht und das sollte man tatsächlich vorher auch mal absprechen, weil das natürlich auch einfach mal Jagdglück sein kann und es kann auch passieren, dass du nach 21 Tagen überhaupt gar keinen Elefanten gesehen hast oder ein Gnu oder sonstiges und deswegen, wenn euch da Diana Glück bringt, dann solltet ihr auch bitte sagen, okay, das passt jetzt alles und hat nach einem Tag halt gepasst, ja, und dann auch lieber schießen und Beute machen, als dann zu sagen, ja, nee, wir versuchen das jetzt nochmal 20 weitere Tage, obwohl dann die Chance vielleicht nicht da ist.
Ja, ja, aber dazu musst du das auch vielleicht 2-3 Mal gemacht haben,
ja,
weil ich sag mal vom Grundsatz her, behaupte ich jetzt einmal mal, es ist wie wenn du dir jetzt auch ein Motorrad kaufst oder keine Ahnung, du hast ja dann diese Wunschvorstellung, du hast ja dann könnte das so ablaufen und so, dann hast du so diesen Film, wo vor deinem inneren Auge abgeht, so geht's zu lang, ist es nix, weil dann hast du, am Schluss hast du Panik, jetzt funktioniert's nicht mehr, machst du das am ersten Tag, dann ist vielleicht, ist die Vorstellung, die Wunschvorstellung, dass du da jetzt dir 3-4 Tage Mühe geben musst, ist das auch dahin, also.
Ja. Ich kann das zum Beispiel vergleichen, die erste Elandjacht, die ich gemacht habe. Da hatte ich gefragt, sag mal was, hier zum Alex Rogel, Alex, was ist so das Schwerste, was wir bei dir bejagen können? Ja, Eland. Ich sagte, ja, okay, dann machen wir das. Ne? Dann sind wir da 6 Tage hinterhergelaufen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer jeden Tag und nach 6 Tagen haben wir das nicht bekommen. Da habe ich mir dann auch gedacht, so, weißt du was, nie wieder Eland jagen, das war mir jetzt zu schwer. Sondern bei der zweiten Safari sind wir dann auf Gnu gegangen, sind 150 Meter gepirscht und auf einmal macht es rechts raschelnd und ein riesiger Elandbulle kommt raus. Ich denke mir so, aha, da warst du also, ja. Und hab den geschossen und es war halt super einfach in dem Fall, ja. Aber ich weiß halt vorher, weißt du, was man dafür getan hat, um über das Stück dran zu kommen.
Ja, das ist es eben und das ist auch wiederum das, was das jetzt für mich ausmacht.
Ja.
Also umso schwerer, umso mehr man dafür tun muss, umso interessanter ist die Jagd für mich und dann spielt die Wildart an sich für mich eigentlich eher eine Nebenrolle.
Ja, würde ich auch sagen. Und vor allen Dingen auch die Trophäe, es geht ums Jagderlebnis.
Ist vollkommen wurscht, was du hast, aber weil wenn du eine gewisse Leistung erbringst und dir das, sagen wir es mal so, dass dir dann auch verdient hast, sage ich jetzt einfach mal, was das auch immer bedeuten soll, dann ist das vollkommen egal. Dann ist der Erfolg da, du hast Beute gemacht, für das der Jäger, darum bist du Jäger, um Beute zu machen. Und das macht dann das Gesamtbild, würde ich mal behaupten.
Max, jetzt bist du ja im Vertrieb bei Krieghoff tätig.
Richtig.
Und ich hatte ja jetzt auch bei den letzten Jagden in Afrika, hatte ich ja auch eine Büchse von euch dabei, ein 470 Nitro Express, eine Krieghoff Classic.
Ja, Doppelbüchse. Ja.
Genau. Super Ding, muss ich auch ehrlich sagen. Also sehr sicher wegen der Handspannung. Top Kaliber. Viele haben nicht gesehen, wie ich meinen Arm danach aussah, als ich 13 Schuss machen sollte. Grüße gehen da nochmal raus an den tollen Berufsjäger, der das so super fand, dass ich das mache. Also bitte niemals eine Waffe aufgelegt irgendwo schießen, in dem Kaliber. Aber bitte erzähl doch mal was zu Krieghoff, vielleicht auch einfach über die Geschichte und über die aktuellen Produkte und ja, wo ihr euch, sagen wir mal, platziert, gerade in unserer Branche.
Okay, also...
Das sind viele Fragen, sorry.
Ja, das ist ja kein Problem, ich muss mich nur kurz sortieren. Krieghoff an sich selber ist ein, nach wie vor ein Familienunternehmen in Familienbesitz. Wurde damals gegründet 1886 in Suhl, war ja damals so diese Waffenstadt, wo eigentlich alle ansässig waren. Hieß aber damals noch, war ein Zusammenschluss, hieß damals noch Sempert und Krieghoff. Da gibt es auch, sind immer noch die alten Drillinge unterwegs zum Beispiel, gibt es immer mal wieder, dass da auch wieder welche ins Haus kommen zum Service. Und wurde dann erst 1919 zusammengeführt und wurde dann die Firma Krieghoff.
Ja.
Natürlich Jagdwaffen war schon immer, sag ich mal, damals das Kerngeschäft der Firma an sich selber. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland ja in die Zonen eingeteilt. Suhl fiel in die Hand von den Russen und dann, ja, wurde das Werk in der Fachsprache demontiert. Also da war dann praktisch nichts mehr übrig. Und Krieghoff hat sich dann Anfang der 50er Jahre in Ulm niedergelassen.
Okay.
Damals in der Weststadt erst und dann später jetzt da, wo wir jetzt sind, in dem Industriegebiet, also Ulm-Donautal, wo wir jetzt praktisch sind. Damals wurde dann auch wieder angefangen mit den wieder Jagdwaffen dann zu produzieren. Logischerweise damals nach dem Krieg nur unter gewissen Auflagen. Was ich auch lange nicht wusste, dass Krieghoff damals, da war die Arbeit jetzt noch nicht so da, in diesem Umfang. Dann hatte Krieghoff damals, um sich über Wasser zu halten, mit den Feinmechanikern, die sie da hatten, die Service an Uhren zum Beispiel gemacht.
Ah, okay.
Ja, das wusste ich auch lange nicht. Ja, so ging das dann. Und ja, seither ist dann auch, also ist die Firma Krieghoff ansässig im Donautal, praktisch. Und jetzt gerade aktuell in der fünften Generation mit Phil Krieghoff. In den 70er Jahren ging der Onkel von Phil Krieghoff, der Dieter Krieghoff, ging in die USA, hat da dann Krieghoff International gegründet und die sind jetzt auch nach wie vor, also Hauptimporteur für den kompletten US-Markt praktisch.
Okay.
Das ist jetzt mal so der grobe Abriss zu der Geschichte von Krieghoff.
Wo liegt so der Hauptaugenmerk drauf im Moment?
Also unser Steckenpferd und also der größte Teil der Produktion ist unsere Flinte, ja. Die K80 wurde damals entwickelt, hieß damals noch die K32 und ist jetzt dann das aktuelle Modell, das gibt es auch schon länger, ist die K80 und das ist so, sage ich mal, wirklich das Steckenpferd der Firma Krieghoff, wo der Schwerpunkt drauf liegt, hier wirklich die perfekte und maßgeschneiderte Flinte für den Jäger, aber vor allem für den Sportschütze dann zu zaubern, sage ich jetzt mal.
Man hat das ja gesehen, ich glaube auch, es gibt sehr, sehr viele Schützen, die auch jetzt gerade war, glaube ich, Olympia war ja auch aktuell,
ja.
Da gibt es ja auch mehrere, die Krieghoff dort mit dabei hatten, aber ja, ich glaube, dass die Krieghoff K80 bei den meisten Jägern und auch bei den meisten, die dann öfters mal Tontauben schießen, glaube ich, so die Waffe ist, wo sie alle hinstreben, die auch zu kaufen, weil es halt einfach, ja, ein super Teil ist, ne? Viele nennen es auch das Eisenschwein. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff bekannt ist.
Ja, hat mehrere sagt auch so, die Amis sagen auch immer, das ist so die deutsche Eisenbahnschwelle.
Ja.
Ist eine schwere Flinte, ja, dafür ist er auch bekannt, aber ist auch, ja, so wie es ist, wenn man sie halt pflegt, dann ist er eigentlich auch unkaputtbar,
ja.
wenn man immer noch sieht, also man sieht nach wie vor, es sind eigentlich so gut wie gar keine K32 oder K80 auf dem Gebrauchtwaffenmarkt, weil, ja, die eigentlich so gut wie unkaputtbar sind.
Wo liegt man da preislich bei einer Standardvariante?
Standardvariante beginnt bei 13.300, 13.400 Euro, je nach Modell. Und da behaupte ich jetzt zumindest mal, kann man schon recht viel abdecken, weil wir, gerade was der Schaft angeht, haben wir einen verstellbaren Schaftrücken, wo man schon recht viel ausgleichen kann. Aber was man auch ganz klar sagen muss, dass wenn jemand in diese Investitionsliga geht, dass dann oft so der Fall ist, dass da jetzt nicht unbedingt viel Schnickschnack dran ist, aber dann wirklich viel sagen, okay, alles klar, wenn ich so viel Geld in die Hand nehme, dann möchte ich euch bitte zu euch in die Firma kommen und zum Schäftermeister gehen und da dann wirklich das vermessen und machen und nochmal kommen und weißfertig und Probe schießen, um da wirklich einen Maßanzug ranzumachen an die Flinte.
Jetzt hat mich der Ralf Müller auch schon ein paar Mal zu euch eingeladen. Ich glaube, ich muss mal bei euch vorbeigucken und mir das Ganze auch angucken, wie ihr das da produziert,
ja.
Und was das für ein Aufwand ist, so ein Stück herzustellen.
Lohnt sich definitiv. Also, weil wir da wirklich noch sehr, sehr traditionell anfertigen. Ich meine, gut, die Moderne hält auch einen gewissen Einzug, das ist klar. Das, aber ansonsten ist das ja noch sehr viel mit der Hand am Arm und ja, sehr viel Tradition noch
mit. Ich glaube, das MSZU ist auch nicht so weit weg von euch.
Nee, das ist nicht so weit weg. Also mit dem Auto 10 Minuten.
Ja.
Was wir auch machen, nennen wir als Beispiel nochmal die K80, aber auch natürlich bei einer Jagdwaffe ist es natürlich so, der eine hat große Hände, der andere ist 2 Meter groß, der andere ist 1,50, was weiß ich. Da ist es dann wirklich so, dass man aus der ganzen Welt, die Jäger kommen dann zu uns und dann geht das in der Regel zumindest mal 2 Tage, die Prozedur. Am ersten Tag kommt man, geht zum Schäftermeister und dann schaut man erstmal, okay, wo geht die Reise hin mit dem Schaft? Passt das grob oder müssen wir dann je nachdem gewisse Arbeiten vornehmen, dass der Schaft dann nachher passt und dann wird das vermessen, dann sucht man sich sein Stück Holz raus und dann fängt der Schäftermeister dann auch an schon zu schnitzen und zu machen und dann kann man in der Regel am nächsten Mittag schon wieder kommen und dann ist der Schaft weißfertig, ja, und kann den dann schon mal in die Hand nehmen.
Okay.
Und kann dann schon mal sagen, okay, alles klar, mal einen Anschlag gehen. Hat zusätzlich auch die Möglichkeit auf Wunsch, dann noch mit unserem Schäftermeister ins MSZU hochzufahren, weil da gibt es eine Tontaubenhalle. Also bei jeder Witterung ist das dann kein Thema. Und dann gehen wir auch hin und haben Komponenten da, dass wir die Waffe so zusammenbauen können, wie sie bestellt wird oder wurde. Und da dann den weißfertigen Schaft dran machen. Also heißt, man kann mit dem Modell und mit dem eigenen weißfertigen Schaft mal ein paar Tauben schießen mit dem Schäftermeister alleine auf dem Stand. Und dann hier auch wirklich nochmal Nuancen vielleicht feststellen, ob der Handball noch ein Tick zu groß ist oder wie auch immer. Und hat so die Möglichkeit, wirklich 100% sicher zu sein, das passt jetzt so. Und dann wird der Schaft dann auch erst fertig gemacht.
Man greift dann natürlich auf eine wahnsinnige Expertise auch von so einem Schäftermeister dann zurück, der das ja wahrscheinlich nicht auch erst seit gestern macht, sondern der da auch schon ein paar Waffen gebaut hat.
Nee, der ist schon ein paar Jahrzehnte da, ja.
Ja.
Genau, richtig.
Und ich glaube, das ist natürlich dann auch was Besonderes, mit so jemandem auf den Schießstand gehen zu können und sich dann da auch dann mit der Person dann die Waffe anzupassen. Ich glaube,
ja, das ist auch wichtig, das macht's aus, ganz klar.
Gehen wir nochmal zurück auf das Thema Jagdwaffen. Also K80 kann man natürlich auch zur Jagd benutzen, ist ja auch kein Problem.
Ja, kann man auch. Ich sage immer, wenn man die Tontauben gut damit trifft, dann ist die Chance, dass man nachher, wenn man in Richtung Federwild geht, Niederwild jagt, dann dürfte das auch funktionieren.
Was gibt es denn an Büchsen, die ihr, was im Moment ja bei euch so aktuell ist?
Aktuell, also wir haben jetzt keine, also das neueste, wenn man das so sagen möchte, das neueste Modell ist der Inline-Repetierer, die Semprio.
Mhm.
Ist auch so, wenn man das also sagen möchte, der einzige Repetierer, den wir im Portfolio haben. Und ansonsten sind wir eigentlich bei den klassischen Waffen.
Ich würde jetzt mal sagen, wenn jemand gerade einen Jagdschein gemacht hat, der ist wahrscheinlich immer dann erstmal darauf hinaus, sich einen Repetierer zu kaufen. Ich hab jetzt auch schon knapp 10 Jahre einen Jagdschein. Und bei mir ist jetzt so, ich habe dich auch eben gefragt nach einer Kipplaufbüchse, ob ihr da welche Kaliber und was weiß ich was. Weil am Anfang habe ich gedacht, okay, das brauche ich überhaupt gar nicht. Und jetzt denke ich mittlerweile viel cooler als alles andere. Und so eine klassische Doppelbüchse ist auch cool. Wie ist denn der Trend? Ich würde jetzt mal fragen, einfach so von den jüngeren Leuten nach klassischen Waffen. Ist das was Aktuelles oder ist das bei denen auch so, dass wir alles nur Geradezugrepetierer und Integralschalldämpfer? Oder sagen die auch, okay, eine Doppelbüchse ist auch was Besonderes?
Sowohl als auch, würde ich jetzt sagen. Also so die Erfahrungen, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr wie 10 Jahren bei Krieghoff und so gefühlt vor 5, 6 Jahren ist das gefühlt das Interesse auch der jüngeren Generation, sage ich mal, auch wieder in traditionelle Waffen gewachsen, würde ich sagen. Ja. Weil ich meine, wie ist der normale Ablauf? Wir machen den Jagdschein und dann gehen wir hin und haben die klassische Erstausstattung. Das ist herstellerunabhängig ein Repetierer. Weil ja, da sagt jeder, da kannst du erstmal alles damit machen. Kannst du auf den Ansitz, kannst du auf die Drückjagd und so weiter und so fort. Und dann kommt es immer noch drauf an. Und dann ist das vielleicht dann auch noch mit Kunststoff verbunden und das Modell robust einfach. Je nachdem, was weiß ich, normal 4-5-Schuss-Magazin, vielleicht auch ein 10-Schuss-Magazin, da geht es ja in alle Richtungen, sage ich mal. Ja. So, und dann hat man das und dann hat man auch seine erste Flinte und so und dann jagt man damit und dann sammelt man seine Erfahrungen. Und dann irgendwann nach 4-5 Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, dann überlegt man ja so, okay, was, wie man es, glaube ich, in jedem Hobby macht. Gut, was könnte ich denn optimieren? Was möchte ich an mir optimieren und was brauche ich dazu?
Oder was kann ich schwerer machen noch?
Ja, oder wie auch immer. Und so war es bei mir ja auch. Logischerweise, ich habe auch mit einem Repetierer angefangen. Über die Firma Krieghoff habe ich natürlich den Vorteil, dass ich alles mal ausprobieren konnte. Und hatte auch tatsächlich schon, ich glaube, bis auf einen Drilling, den Trumpf, hatte ich wirklich schon jede Waffe aktiv bei der Jagd mitgeführt. Nicht nur einmal, sondern habe den immer mal so eine Saison mitgenommen. Und jetzt schlussendlich bin ich seit einiger Zeit bei einer Kipplaufbüchse gelandet. Ein Schuss.
Ja.
Also jetzt, außer auf den Bewegungsjagden, ja. Kenne auch Leute, die jetzt damit auf Bewegungsjagden gehen. Erfolgreich, ja. Ist auch ein Riesendiskussionsthema. Will ich jetzt keine Tür aufstoßen. Aber für mich jetzt, gerade für die Pirsch und für den Ansitz, egal was ich mache, wohin ich gehe, wo ich einfach sage, okay, der Anspruch sollte sein, mit dem ersten Schuss einen tödlichen Treffer zu landen. Und das, unabhängig von dem, macht das für mich nochmal der Reiz auch wieder ein bisschen aus. So ein bisschen die Challenge, okay, du hast einen Schuss, du weißt, du hast nur einen Schuss. Gut, du kannst trainieren, dass du schneller, dass du kannst auch da zügig nachladen und das funktioniert auch alles. Aber das ist so, ich bin schlussendlich bei einer ganz schlichten Kipplaufbüchse gelandet und mit der bin ich viel unterwegs und das macht mir persönlich am meisten Spaß.
Was ich interessant finde, ich war Anfang des Jahres auch in Ferlach und habe mir da von verschiedenen Büchsenmachern Sachen angeguckt und dass der Trend auch tatsächlich bei den bestellten Waffen immer dahin geht, dass es Einzellader Kipplaufbüchsen sind und dass diese jetzt auch tatsächlich dann aus Titan hergestellt werden und fürs Long-Range Präzisionsschießen gibt's jetzt mittlerweile alles. Also und wenn du dir anguckst, gibt jetzt auch mehrere YouTuber, zum Beispiel einen, ich glaube, das kommt aus Schweden oder Dänemark, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, wahrscheinlich ist es am Ende ein Finne, der wirklich auch mal auf 1000 Meter mit seiner 300 Norma mitschießt,
ja.
Was ich dann auch unglaublich finde, weil es halt am Ende des Tages auch funktioniert. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Technik schlechter ist als bei einem Repetierer. Wahrscheinlich sogar tatsächlich, weil weniger Fehler passieren können in dem System, wahrscheinlich sogar präziser. Ja.
Möglich.
Aber das ist jetzt ein Streitthema.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Streitthema oder sonst irgendwie, weil das ist ja auch wieder, und das ist auch wieder herstellerabhängig. Ich sag halt, das ist Krieghoff. Das ist ja oft ein Diskussionsfaktor bei uns. Ja, und dann muss ich da aber ich muss sicher sein, dass ich mir auf 350 Meter muss ich einen Trägerschuss anbringen können auf den Bock. Aber ich sage ja, Leute, dann seid ihr bei uns an der falschen Adresse. Das sind traditionell angefertigte Jagdwaffen. Anspruch ist auf die normalen Jagddistanzen. Kann man auch wieder diskutieren, was ist eine normale Jagddistanz?
Sagen wir es 150 Meter.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also mit dann auch wirklich, wenn es mal vielleicht weggeht, auf 200 Meter, da wirklich einen sauberen, tödlichen Schuss anbringen zu können. Das ist der Anspruch. Dafür garantieren wir auch. Wenn man mehr möchte, dann muss man auf ein anderes Produkt gehen. Also es gibt logischerweise, man kriegt das schon auch hin, aber es ist halt, ja, man muss da glaube ich schon noch unterscheiden.
Ja. Ich habe ja jetzt eure Klassik dabei gehabt, die Doppelbüchse in 470 Nitro Express. Ich finde an der Büchse auch einfach sehr, sehr gut, wenn man Jäger ist und hinter dem PH die ganze Zeit herläuft, dass man eine Handspannung hat. Ich finde, das ist das ausschlaggebende Argument, glaube ich, auch an der Waffe, ist die Sicherheit. Und vom Rückschuss her, die Waffe ist super, super handelbar. Und muss ich ehrlich sagen, ist mein Fan-Favorite.
Ja.
Ja. Aber ich denke, da wird es auch sehr, sehr viele Leute geben, die auch sagen, okay, Krieghoff Classic, wenn ich jetzt gerade in Afrika unterwegs bin, eine Doppelbüchse mitzuführen, dass das so diese Art von Jagen in Afrika ist, wird es, glaube ich, auch sehr viele geben, die sagen, das ist so.
Ja, also das ist immer so schwierig. Also wir haben zwei, drei Modelle, wo ich sage, ja, die sind die gehen am besten. Da gehört die Klassik, ist da ganz vorne mit dabei. Erfreulicherweise auch so die letzten zwei Jahre hat das deutlich angezogen mit der Klassik, weil die ein super Allrounder ist. Ja. Und dann ist es, wie gesagt, die Kipplaufbüchse Hubertus. Dann der Doppelbüchs-Drilling haben wir noch im Programm, den Optima mit 1-2-Abzug Spezial. Das ist schon wieder so ein bisschen Exot, sage ich mal, aber auch ein guter Allrounder. Wenn wir jetzt zur Klassik so ein bisschen zurückgehen, die du hattest, da ist das Tolle einfach, dass es ein modulares System ist. Das wissen auch viele nicht. Weil es ist ja oft so, okay, jetzt bist du ein bisschen unterwegs, so wie du. Du gehst mal dahin zum Jagen und dann brauchst du eine Flinte und dann brauchst du mal ein Big Five Kaliber und dann, aber dann bist du wieder auf einer Drückjagd und dann hast du die Waffe, dann hast du die Waffe, dann hast du die Waffe. Manche mögen das. Manche sagen aber, okay, und da ist der Abzug wieder anders und dann ist die Balance wieder anders. Und da kann man jetzt bei der Klassik modular aufbauen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt hin und kaufe mir jetzt mal eine, wo ich das meiste mit abdecken kann. Ich sage mal eine Doppelbüchse in Kaliber 8x57.
Ja.
Ja, da kann ich in Europa damit weit wirken. Ich kann auch nach Afrika oder nach Kanada oder wohin auch immer, Afrika Plains Game, kann dann das meiste damit machen. Und dann kann mir da dann zum Beispiel auch wieder einen Maßschaft dran machen lassen, dass ich da wirklich sage, okay, das ist jetzt wirklich perfekt. Und dann kann ich aber immer noch nach zwei Jahren sagen, okay, jetzt interessiert mich das Thema Big Five. Und jetzt möchte ich mal einen Büffel jagen gehen. Und dann kann ich da auf den Kasten, kann ich einen Big Five Wechsellauf aufpassen lassen von 375 Holland-Holland bis hoch zu 500 Nitro Express.
Was würdest du sagen, ist da so das gängigste Kaliber jetzt gerade für Afrika?
Also ich würde jetzt so aus der Hüfte behaupten, es sind eigentlich so drei, die bei uns, würde ich behaupten, gleich sind. Das ist die 375 Holland-Holland, dann kommt die 470, die du dabei hattest und dann noch die 500 Nitro Express.
Ja.
Das sind so die drei, wo auch ist. Und wenn die Leute auch immer kommen und sich beraten lassen, ja, und was soll ich denn nehmen? Und dann kommen ja teilweise mit Exoten um die Ecke. wo ich dann immer sage, okay, Leute, denkt einfach dran, guckt, dass ihr ein Kaliber nehmt. Entweder wo ihr, wenn es ein Exot ist, dass ihr wirklich die Sicherheit habt, immer die Munition auch dabei zu haben und genug zu haben. Und ansonsten müsst ihr halt was Gängiges nehmen, wo ihr einfach auch mal in einem anderen Land bekommt. Und das sind einfach diese drei Kaliber, ja, wo gängiger sind, die ich auch mal bekomme. Ja.
Thema Partner. Mit wem arbeitet ihr in der Branche noch so zusammen? Also ihr habt ja mehrere Influencer, würde ich jetzt mal sagen, mit denen ihr auch zusammenarbeitet. Jagdreisebüros, erzähl mal ein bisschen.
Ja, wir haben natürlich auch, muss auch ein Traditionsunternehmen wie Krieghoff ein bisschen mit dem Zahn der Zeit gehen, wo wir natürlich auch Instagram, Facebook logischerweise auch ein bisschen unterwegs sind, haben dann auch Partnerschaften oder ja, Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, zeige ich jetzt einfach mal, aber tatsächlich auch gar nicht so viel. Wir machen jetzt sehr, also wo wir jetzt schon länger was mitmachen, ist mit Basti und Janine vom, der Kanal heißt Vom Wald in den Mund. Mhm. Den machen wir schon länger was zusammen. Wenn wir jetzt auf Jagdreiseveranstalter gehen, sind wir jetzt mit K&K Premium Jagd, sind wir eigentlich immer viel unterwegs mit dem Kai-Uwe Kühl. Und
den sieht man ja auch bei euch öfters auf dem Messestand.
Ja, der ist jetzt, richtig, ist jetzt auch bei uns auf dem Messestand in der Ecke mit dabei. Und so ergänzt sich das eigentlich immer ganz gut, weil das tatsächlich oft so ist, dass die Leute, wenn die, waren wir ja viel auf YouTube oder einiges auf YouTube, dass das dann auch wirklich so ist und dann kommen die Leute und kommen dann oft zum Kai-Uwe und sagen, ja hier dem Doppelbüchs-Drilling mit der Klassik, die du da gejagt hast, erzähl mal und wie ist das? Und dann ist das oft so, dass er dann gekommen ist und dann die Waffe angeguckt hat oder viele Leute sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, ach dein Gesicht kenne ich irgendwo her und ach stimmt, wie war denn das da auf der und der Jagd und Mensch, das ist ja toll und da würde ich auch mal gerne mit und dann fängt man logischerweise an, die Bälle ein bisschen hin und her zu spielen.
Ja.
Und drum ist das eigentlich ja, ein ganz simples, aber gutes Konzept.
Nein, ich denke auch, du sagst gerade, Krieghoff muss da mit der Zeit mitgehen. Aber ich denke, dass das auch einfach im Moment Social Media, weil du sagst, ihr habt Instagram-Kanäle bei YouTube. Ich glaube, da kann man auch einfach nicht mehr drauf verzichten. Ich glaube, das ist so einer der Hauptpunkte auch im Moment, um irgendwo präsent zu sein.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, aber so wie das Tori in dem letzten Podcast ja auch gesagt hat,
ja.
Ist das ja tatsächlich auch, aber es wird auch immer schwieriger für uns, da was zu machen mit dem Thema Jagd, mit dem Thema Waffe. Also es wird immer schwieriger und holpriger, finde ich jetzt. Ja.
Gerade wenn man auch, wir haben das jetzt auch ein paar Mal gehabt, bei Instagram geblacklistet wird, sodass man nicht mehr Nicht-Followern vorgeschlagen wird, aber da sind wir bei dem ganzen alten Thema mit legalen Waffenbesitzer, die eingeschränkt werden und nichts Böses machen. Aber ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Eigener Podcast.
Ja. Da haben wir heute die letzte Folge mit dem Christian Teppe, hatten wir da lange drüber gesprochen.
Ja.
Das ist einfach unglaublich, dass man da immer bestraft wird, obwohl wir damit eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben. Aber ja, ein anderes Thema.
Ja.
Max, vielen Dank, dass du da warst und dass wir uns über die ganzen Themen unterhalten konnten. Ihr habt jetzt, glaube ich, noch ein Projekt, was ihr macht. Was ist das nächste, wo es hingeht für dich?
Für mich geht es jetzt dann noch weiter. Wir haben tatsächlich jetzt das nächste Projekt mit K&K Premiumjagd. Wir gehen nach Hördringen und werden eine Sika-Jagd werden wir filmen und ja, mal gucken. Es wird bestimmt auch nicht schlecht.
Viel Weidmannsheil auf jeden Fall.
Ja.
Danke, dass du vorbeigekommen bist und ich denke, das war bestimmt nicht der letzte Podcast mit Krieghoff.
Ja, ich hoffe doch nicht. Vielen Dank für die Einladung und ja, danke, dass wir da sein durften.
Sehr gerne.